Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Mittwoch, dem 19. März. Schön seid ihr dabei. In der heutigen Sendung beschäftigen uns folgende Themen. Doch kein Zahlungsstopp. Der Ständerat stimmte gegen die Einstellung der Zahlungen für das Palästina-Hilfswerk UNRWA.
Es geht um einen Rest an Menschlichkeit und auch Unparteilichkeit in diesem Konflikt angesichts eines laufenden Genozids.
Amnesty International ist erleichtert, doch findet, die Schweiz könnte mehr tun. Und im Kanton Bern leben schätzungsweise 11.000 Kinder mit einem Elternteil, der ein Suchtproblem hat. Eine nationale Aktionswoche will auf dieses Thema aufmerksam machen.
Aus Scham und Angst schweigen die Kinder, erzählen niemandem, wie es zu Hause ist.
So Renate Krenbühl von der Berner Gesundheit. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die Sendung. Wir kommen zuerst aber zu den Nachrichten des Tages. Im Kanton Bern ereignete sich gestern ein Unfall der Schweizer Armee. Martin Schwarzwälder.
Gestern ist ein Schützenpanzer der Schweizer Armee in Uttigen von der Straße abgekommen und in die Aare gestürzt. Laut Medienmitteilung der Armee wurden die drei Rekruten rasch aus dem Fahrzeug geborgen und ins Spital gebracht. Die Militärjustiz ermittelt noch, wie es zum Unfall kam. Die Rega, die Feuerwehr und die Ölwehr waren im Einsatz. Unterhalb der Unfallstelle wurde eine Ölsperre errichtet, da möglicherweise Treibstoff aus dem Panzer in die Aare ausgelaufen ist. Gestern Abend konnte der Panzer aus der Aare geborgen werden.
Wir kommen zu den Meldungen aus der laufenden Frühlingssession im Bundeshaus.
Der Bundesrat muss die psychiatrische Betreuung von Kindern und Jugendlichen sicherstellen. Das hat gestern der Ständerat entschieden. Die Kleine Kammer hat eine entsprechende Motion gutgeheißen. Die Motion verlangt, dass der Bundesrat eine nationale Tarifstruktur schafft. Diese soll kostendeckende Tarife in der spitalambulanten Kinder- und Jugendpsychiatrie gewährleisten. Vor dem Ständerat hatte bereits der Nationalrat der Vorlage zugestimmt. Der Nationalrat will Parteispenden von systemrelevanten Unternehmen nicht verbieten. Eine Motion von der SP-Fraktion forderte, dass systemrelevante Unternehmen keine Spenden an Parteien, Kandidierende oder Kampagnen geben dürfen. Der Nationalrat hat die Motion mit großer Mehrheit abgelehnt. Die Motion war sowohl auf staatlich finanzierte Betriebe ausgerichtet, wie auch auf Großbanken.
Ins Ausland, wir blicken zuerst nach Ungarn.
Das ungarische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das Pride-Veranstaltungen verbietet. Das berichtet Euronews. Mit dem Gesetz wird das ungarische Versammlungsgesetz geändert. So wird künftig die Organisation oder der Besuch von Veranstaltungen unter Strafe gestellt, die gegen das umstrittene ungarische Kinderschutzgesetz verstoßen. Im Wortlaut verbietet dieses Gesetz die Darstellung oder Förderung von Homosexualität für Minderjährige unter 18 Jahren. Die Einschränkung des Versammlungsrechts wurde unterstützt von der Regierungspartei Fidesz und ihrem Koalitionspartner, den Christdemokraten. Das Parlament behandelt die Vorlage in einem beschleunigten Verfahren.
Nach Bosnien gegen den Präsidenten der Republika Srpska, Milorad Dodik, gibt es seit gestern einen landesweiten Haftbefehl.
Ende Februar verurteilte das Gericht Dodik zu einem Jahr Haft. Das Urteil untersagt ihm auch das Amt des Präsidenten für 6 Jahre. Seither spitzen sich die Spannungen zu. Gemäß Balkan Insight untergrabe Dodik laufend die Staatsgewalt. So hat die Versammlung der Republika Srpska Gesetze erlassen, die der Staatsanwaltschaft und dem Gericht der staatlichen Ermittlungs- und Schutzbehörde und auch dem Hohen Rat für Justiz und Staatsanwaltschaft jegliche Rechtsprechung in der Entität untersagen. Zuletzt kündigte Dodik die Bildung einer Grenzpolizei an. In der Republik Srpska liegt auch die Kleinstadt Srebrenica. Wie Radio Free Europe berichtet, ist das Srebrenica Memorial Center aus Sicherheitsgründen bereits seit 2 Wochen geschlossen. Dies zum ersten Mal in seiner Geschichte. Im Sommer jährt sich das Massaker von Srebrenica zum 30. Mal. Im Juli 1995 ermordeten bosnisch-serbische Soldaten über 8000 Männer und Jungen.
In Nordmazedonien hat die Polizei den ehemaligen Wirtschaftsminister Krešnik Bekteši und 7 weitere Personen für 48 Stunden festgenommen.
Dies geschah im Zusammenhang mit dem Brand in dem Club in Kočani, bei dem in der Nacht auf Sonntag 59 Menschen starben. Die Behörden vermuten, dass die Betriebsgenehmigung des Clubs gefälscht oder auf korrupte Weise erteilt wurde, so Balkan Insight. Die BBC berichtet über wütende sowie traurige Proteste in Kočani. Trauernde zündeten Kerzen an, umarmten sich und weinten. Eine Gruppe Jugendlicher schlug die Scheiben einer Bar ein und plünderten sie. Die Bar soll dem Besitzer des Clubs gehören.
Verhaftungen von Politikern gab es auch in der Türkei. Türkische Behörden haben den Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu festgenommen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.
İmamoğlu gehört zur Republikanischen Volkspartei CHP und gilt als wichtigster politischer Rivale von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Behörden ermitteln wegen Korruption und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung gegen İmamoğlu. Die CHP war kurz davor, İmamoğlu als Herausforderer Erdogans zu nominieren. Dass die Regierung politische Kontrahentinnen von Erdogan wegen Terrorverdacht verhaftet, ist nichts Neues. Bisher traf diese Praxis vor allem Vertreterinnen pro-kurdischer Parteien.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Martin Schwarzwälder, Osigrim und Noah Biu. Und noch die Wetteraussichten. Der morgige Donnerstag beginnt leicht bewölkt, die Wolken verziehen sich aber bald und es bleibt bis zu 16 Grad den ganzen Tag sonnig. In der Nacht auf Freitag ziehen erneut Wolken auf, den Tag durch ist es dann teilweise sonnig bei bis zu 17 Grad. Am Freitagabend ist der Himmel dann bedeckt, es bleibt aber trocken. Das Wochenende wird wechselhaft zwischen bewölkt und sonnig, bei Tageshöchstwerten von um die 16 Grad. Und schließlich der Pollenbericht. Die Haselsträucher sind sowohl nördlich als auch südlich der Alpen am Ende ihrer Blütezeit angelangt. Die Erlen blühen im ganzen Land. Nördlich der Alpen beginnen die ersten Eschen zu blühen. Das Wetter der nächsten Tage begünstigt den Pollenflug und führt zu einem Anstieg der Belastungswerte.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Nach dem Ende der Waffenruhe mit der Hamas fliegt Israel seit gestern wieder Angriffe in Gaza. Dem Gesundheitsministerium in Gaza und verschiedenen Medienberichten zufolge sind es bereits über 400 getötete PalästinenserInnen. In den nächsten Tagen werden noch zahlreiche Tote dazukommen. Die Luftangriffe von gestern seien nur der Anfang, sagte gestern der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu. In einer Fernsehansprache gestern Abend sprach er davon, dass weitere Verhandlungen über eine Waffenruhe, Zitat, unter Beschuss stattfinden würden. Damit wird sich wohl auch die humanitäre Lage in Gaza weiter verschlechtern. Vor diesem Hintergrund diskutierte der Ständerat gestern einen Zahlungsstopp für das Palästina-Hilfswerk UNRWA. Der Ständerat hat die entsprechende SVP-Motion mit 25 zu 19 Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat im Vorfeld an die humanitäre Schweiz appelliert. Sie wendete sich mit weiteren Organisationen mit einem offenen Brief an die Kommission und forderte eine Weiterführung der finanziellen Unterstützung des UNO-Hilfswerks. Bert Gerber ist Mediensprecher von Amnesty International Schweiz. Simon Keller wollte von ihm wissen, wie zufrieden Amnesty mit den Ergebnissen des Ständerats sei.
Also wir sind erleichtert, dass die Mehrheit des Ständerats diesen Frontalangriff auf die humanitäre Tradition abgelehnt hat und jetzt die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen nicht komplett fallen lässt. Wir sind der Meinung, dass der Bundesrat jetzt aber umgehend die Unterstützung auch wirklich beantragen und die Gelder freigeben muss, damit die Schweiz dazu beiträgt, das Leid in Gaza zu lindern. Es geht um einen Rest an Menschlichkeit und auch Unparteilichkeit in diesem Konflikt angesichts eines laufenden Genozids.
Das Parlament überwies dem Bundesrat stattdessen eine andere Motion. Demnach soll sich die Schweiz bei der UNO für eine Nachfolgelösung für die UNRWA einsetzen. Der Bundesrat müsse Alternativen prüfen, zum Beispiel ob die Palästinenserhilfe in das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR integriert werden könne. Wie sieht Amnesty International die Eingabe dieser Motion?
Das Problem hier ist, dass es sich eigentlich um eine Delegitimierungsstrategie handelt, die die israelische Regierung seit längerem gegen die UNRWA vorantreibt. Und dabei geht es um eine zentrale Frage, eigentlich um das Rückkehrrecht von Millionen von palästinensischen Flüchtlingen. Das ist im Auftrag der UNRWA noch so festgeschrieben, dass sie so lange für die palästinensischen Flüchtlinge sorgen soll, bis diese in ihr Heimatland zurückkehren können. Und wenn das aufgelöst wird, dann bleibt es eben nur bei einem humanitären Versprechen, dass eine Bevölkerung eigentlich auf immer und ewig als Flüchtlinge versorgt wird, aber eben kein Rückkehrrecht mehr erhält. Also es geht auch um eine politische Frage der Anerkennung des Status der palästinensischen Flüchtlinge. Und hier hat sich das Parlament halt dazu verleiten lassen und hat dem Druck nachgegeben der israelischen Regierung in diesem Konflikt. Und das Problem ist dabei eigentlich, dass sie sich eben von der Unparteilichkeit und Neutralität der Schweiz verabschiedet, allmählich, und hier klar eine Seite bezieht in einem Konflikt, in dem es eben nicht nur eine Seite und nicht nur ein Opfer gibt, sondern es ist ein Konflikt, der sich um Land und um Rechte dreht. Und man kann als neutraler Staat nicht einseitig sich nur auf eine Seite schlagen. Das hat das Parlament mit diesem Vorstoß dann doch gemacht.
Welche Forderungen stellt Amnesty International weiterhin an die Schweiz? Was kann und muss die Schweiz tun?
Die Schweiz muss angesichts der jüngsten Luftangriffe in Gaza jetzt dezidiert einstehen für eine Beibehaltung des Waffenstillstands und das auch in internationalen Gremien so einfordern. Und weiter muss sie dafür hinstehen, dass in diesem Konflikt endlich Gerechtigkeit und Aufarbeitung auch dann passiert. Also es muss endlich eine Rechenschaftspflicht geben für die Verbrechen, die begangen werden in Gaza. Und da hat die Schweiz noch viel zu tun und auch an Format zu gewinnen. Sie ist bislang sehr blass geblieben und hat sich vornehm zurückgehalten. Es ist an der Zeit, dass sie auch dafür einsteht, denn sie ist Sitzstaat und Depositärstaat der Genfer Konventionen und sie ist dafür verantwortlich, die Zivilbevölkerung in einem bewaffneten Konflikt zu schützen.
Das war Bert Gerber. Er ist Mediensprecher von Amnesty International Schweiz.
Rabe Info.
In der Schweiz leben schätzungsweise 10.000 Kinder mit einem Elternteil, der einen riskanten Konsum von Alkohol oder anderen Substanzen hat. Im Kanton Bern sind es über 11.000 Kinder. Die Stiftung Berner Gesundheit will während der nationalen Aktionswoche zum Thema Kinder von Eltern mit Suchterkrankung Aufmerksamkeit für dieses Thema schaffen. Was die Sucht eines Elternteils für den Familienalltag bedeutet und welche Auswege es gibt, hören wir im Beitrag von Ursi Grimm.
Sucht ist eine Krankheit, die sich nicht nur auf die betroffene Person, sondern auch auf ihr Umfeld auswirkt. Renate Krenbühl, Sie sind Fachmitarbeiterin. Beratung und Therapie bei der Berner Gesundheit. Was können Sie uns aus der Beratungspraxis erzählen? Melden sich bei Ihnen eher direkt von Sucht betroffene Personen oder eher Ihr Umfeld auf der Suche nach Hilfe?
Laut unseren Beratungszahlen melden sich mehr Betroffene als Angehörige aus dem Umfeld. Auf die Thematik bezogen Sucht in der Familie kann ich aus meiner Erfahrung sagen, dass es für betroffene Eltern ein wichtiger Schritt ist, sich auf der Suchtberatungsstelle Unterstützung zu holen. Betroffene melden häufig zurück, dass sie froh sind, endlich über ihre Sucht sprechen zu können, ohne Vorwürfe zu hören. Was wir erleben in unseren Gesprächen ist, dass häufig diese Kinder zu uns kommen, wenn sie dann erwachsen sind. Vielleicht haben sie eine eigene Suchtthematik oder sie leiden unter psychischen Belastungen, die mit der Kindheit zusammenhängen.
Und wie kann man sich den Alltag in einer Familie mit einem suchtkranken Elternteil vorstellen?
Je nach Ausmaß vom Konsum erleben die Kinder eine andere Mutter, einen anderen Vater. Es ist nicht vorhersehbar, wie die Situation ist, wenn sie von der Schule nach Hause kommen. Die Kinder übernehmen viel Verantwortung, was eigentlich die Rolle von der Mutter oder vom Vater wäre. Sie kümmern sich um die jüngeren Geschwister oder auch um den Haushalt. Was auch mich nachdenklich macht, dass sie häufig niemand zu sich nach Hause einladen, weil sie sich schämen, weil sie das nicht zeigen wollen, wie es bei ihnen zu Hause ist. Und vielleicht erleben sie auch immer wieder Situationen von verbaler oder psychischer Gewalt. Ein Kind von alkoholabhängigen Eltern sieht oft den Fehler bei sich, wenn Vater oder Mutter ausrasten. Und aus Loyalität und Liebe zu den Eltern, aber auch aus Scham und Angst, schweigen die Kinder, erzählen niemandem, wie es zu Hause ist.
Und jetzt gibt es eine nationale Aktionswoche, um für dieses Thema Aufmerksamkeit zu schaffen. Das gab es bereits 2019 und 2020 sammelte die Stiftung Berner Gesundheit Aussagen von betroffenen Kindern. Wir hören einige davon.
Ich weiß nicht, warum meine Mutter trinkt, aber einmal hat sie gesagt, dass mein Bruder und ich schuld sind.
Ich schäme mich, wenn ich mit meinem Vater im Bus bin, wenn er Alkohol getrunken hat. Er spricht dann so laut.
Wenn ich einschlafen soll, sehe ich in der Vorstellung meinen Vater vor mir, wie er betrunken stürzt. Ich kann dann nicht einschlafen und habe Angst.
Scham, Schuld, Angst. Man kann sich vorstellen, dass diese Gefühle für betroffene Kinder eine große Belastung darstellen. Welche Spuren hinterlassen diese Erfahrungen längerfristig bis ins Erwachsenenalter?
Erwachsene Kinder von Eltern mit einer Suchterkrankung haben ein größeres Risiko, selber eine Sucht zu entwickeln, psychisch krank zu werden. Die Betroffenen erwähnen häufig, dass sie ein geringes Selbstwertgefühl und ein geringes Selbstvertrauen haben, dass sie Verlustängste in einer Partnerschaft erleben, dass sie sich häufig minderwertig und nicht liebenswert fühlen. Ich kann auch sagen, dass es zum Glück auch einen großen Anteil Kinder gibt, die so aufwachsen mit Eltern mit einer Suchterkrankung, die sich im Erwachsenenleben einen guten Boden geschaffen haben. Sie haben als Kind Widerstandskraft aufgebaut, haben gelernt, mit Belastungen umzugehen. Wenn Betroffene erzählen, betonen sie, wie wichtig es als Kind gewesen war, dass sie eine verlässliche Beziehung, eine Vertrauensperson gehabt haben. Aber auch ein Hobby, ein Haustier, die Natur, die Musik, die Bücher oder auch Tagebuch schreiben, hat ihnen oft geholfen, schwere Momente auszuhalten. Widerstandskraft oder Resilienz bedeutet, wie kann man gesund bleiben trotz großer psychischer Belastung. Es gibt jedoch keine Resilienz, wenn man verletzte Menschen alleine lässt.
Im Rahmen der Nationalen Aktionswoche gibt es heute den ganzen Tag bis 9 Uhr abends Sofortberatung über eine Telefonhotline oder per WhatsApp. Diese Beratung ist auch umsonst. Wie könnte so ein Telefongespräch denn konkret ablaufen?
Es könnte zum Beispiel ein Telefongespräch sein, das vielleicht so einen Verlauf hat. Eine Ratsuchende fragt, was sie machen kann, weil ihre Schwester trinkt. Sie hat bis jetzt nicht den Mut gefunden, das Thema anzusprechen, aber sie hält diese Situation selber fast nicht aus. Ich könnte als Beraterin Sie fragen, wie Ihre Beziehung zu Ihrer Schwester, zu den Kindern und auch zum Schwager ist. Im Gespräch würde sich herausstellen, dass sie einen sehr guten Draht zu den Kindern hat, vor allem zum 10-jährigen Mädchen, weil sie dort auch Gotte ist. Und sie hat bis jetzt versucht, regelmäßig den Kontakt zu pflegen, aber die Schwester sagt häufig Termine sehr kurzfristig ab. Ich könnte die ratsuchende Person ermutigen, dass sie mit ihrer Schwester spricht und ihr ihre Beobachtung beschreibt, wenn die Schwester einen Besuch oder einen Ausflug so kurzfristig absagt. Wenn ich das jetzt so erzähle, sage ich das ganz bewusst, man muss nicht sofort über die Sucht sprechen. Damit Betroffene ihre Scham- und Schuldgefühle überwinden können, müssen sie vor allem Verständnis für ihre Situation spüren. Als Beratungsperson würde ich betonen, wie wichtig das es für Kinder aus suchtbelasteten Familien ist, dass sie eine erwachsene Vertrauensperson haben. Wenn das Vertrauen da ist, kann das Kind seine Sorgen und Ängste erzählen, ohne Angst zu haben, dass gerade eine Lawine losgeht. Ich würde der Ratsuchenden anbieten, einen Termin für ein Gespräch abzumachen. Ich würde sie auch auf die Webseite Papa trinkt, Mama trinkt aufmerksam machen.
Wir haben Renate Krehenbühl von der Stiftung Berner Gesundheit gehört. Das Interview thematisierte hauptsächlich Alkoholsucht. Die Berner Gesundheit berät aber auch bei Sucht allgemein, also auch bei anderen Substanzen oder auch Glücksspielsucht. Bis um 21 Uhr heute Abend gibt es Sofortberatung auf der Hotline 0800 070 070 oder per WhatsApp unter 031 370 70 10. Auch an allen anderen Tagen steht die Beratung der Berner Gesundheit zu Bürozeiten zur Verfügung. Weitere Infos gibt es unter bernergesundheit.ch.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Infos vom Mittwoch, 19. März. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer, um 11. Dann geht es bei uns um den Gasausstieg der Stadt Bern. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller, Martin Schwarzwälder und Ursi Grimm. Und hier auf Rabe geht's jetzt grad weiter mit Subkutan. Im Studio ist jetzt schon der Valerian von Subkutan. Um was geht's denn bei euch heute?
Bei uns geht's heute um Risiko. Wir haben drei Beiträge zu diesem Thema. Im ersten geht's um den Einfluss von Risiken auf unser Wohlbefinden. Dort gehört ihr vielleicht auch raus, ob ihr eher riskante oder sicherheitsliebende Menschen seid. Dann haben wir einen Beitrag zur Risikokompetenz. Der ist empfehlenswert für alle E-Bike-Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer. Und zuletzt reden wir noch mit einer Heimgeburtshebamme. Und was das mit Risiko zu tun hat, erfahrt ihr dann bei Subkutan.
Thema Risiko, also bei Subkutan, sicher kein Risiko, ist dran zu bleiben. Jetzt geht am Haubi. Für euch am Mikrofon ist der noch Piu gewesen. Macht's gut, hey schon und bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.